Hallo Ria.
Hallo Sabina.
Ich begrüße dich hier in Deutschland.
Dankeschön.
Am schönen Ammersee bist du hier in Schondorf und du gibst hier Seminare.
Das ist schon vorbei, aber ja.
Genau. Mhm. Du bist Ria Pannen-Godesberg.
Mhm.
Und dein Ursprungsname ist Zazen Yin.
Mhm.
Habe ich das richtig gesagt?
Das hast du richtig gesagt. Genau. Allerdings würde ich sagen Zazen Yin.
Okay.
Aber die Deutschen werden natürlich den S immer ein bisschen stärker aussprechen.
Mhm. Genau. Und du hast die Zazen Yin Methode entwickelt.
Mhm.
Und bildest aus in dieser Methode.
Genau so.
Genau. Und du gibst auch Seminare für ja. Menschen, die ihr Bewusstsein erweitern wollen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich würde mehr sagen, Bewusstseinserweiterung hört sich immer so ein bisschen unpraktisch an, so ein bisschen mehr psychedelisch mäßig. Und für mich ist alles, was nicht sehr praktisch ist, zu verwerfen, weil dann hat es keinen Sinn. Es geht mehr darum, dass die Menschen lernen, das Potenzial, was sie haben, wirklich zu leben. Und dafür müssen sie es erst entdecken, weil die meisten Menschen haben keine Ahnung, wer sie sind. Die leben nur ein ganz kleines Teil von ihren eigenen Möglichkeiten. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Formen der Seminare, damit die Menschen auf verschiedene Weise dahin kommen können, zu sehen, wo sie sich selbst weiterentwickeln können und sich selbst kennenlernen können, ihre Möglichkeiten entdecken können und dann am Ende tatsächlich ihr Potenzial zu leben, glücklich zu sein, nicht mehr neidisch sein zu brauchen auf andere Menschen. Und vielleicht irgendwann sind wir dann den Neid ganz los. Und dann haben wir alle total glückliche, erfüllte Menschen auf dieser Erde. Das ist meine Aufgabe.
Und das, da kann jeder kommen. Genau.
Ja.
Und in der Zazen Yin Methode, da bildest du Menschen aus, die mit anderen Menschen arbeiten wollen.
Mhm. Mhm. Ja.
Okay. Und du kommst aus Spanien. Du lebst auf Ibiza, aber du reist durch Deutschland, auch durch Holland?
Ich reise international, überall durch.
Genau, weil du bist ursprünglich aus Holland, du sprichst Spanisch, sie spricht Spanisch, Deutsch und Englisch, perfekt. Und Holländisch?
Französisch, Italienisch.
Oh wow, okay, gut. Also mich interessiert jetzt als erstes, Ria, wie du von einfach deinem Dasein hier auf der Erde zu dieser Zazen Yin Methode gekommen bist. So, ob du das grob mal deinen Weg so anreißen kannst.
Mhm, kann ich.
Mhm.
Als Kind habe ich gewusst, dass ich hier bin mit einer bestimmten Aufgabe und dass die Aufgabe die ist, die ich mir jetzt gestellt habe, Menschen zu ihrem Potenzial zu helfen. Und dass das einen Teil zu tun hat mit Heilung. Weil viele Menschen sich wirklich nicht wohlfühlen und wenn sie sich nicht wohlfühlen innerlich, dass es irgendwann sich äußert in eine körperliche Beschwerde. Ich rede mal lieber nicht über meine Kindheit und über meine Jugend, weil die nicht sehr erfreulich war, aber auf alle Fälle irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Menschen nicht sehen. Alle Menschen werden hellsehend geboren und durch Umstände, meistens durch Erziehung, verlieren sie das. Und dadurch sehen die Menschen nicht mehr, was wirklich ist und leben irgendwie in einer Art von Scheinwelt, die sie sich selbst aufgebaut haben, die andere für sie aufgebaut haben. Und irgendwie haben all diese Menschen miteinander verabredet, dass diese Scheinwelt jetzt die Realität ist.
In so einer Welt leben wir.
Und in so einer Welt leben wir jetzt, genau. Das heißt natürlich, dass Menschen, wenn sie bei sich selbst etwas spüren, dass jemand anders sagt, nee, das kommt doch gar nicht dadurch, das ist gar nicht so schlimm, nimmt man es anders wahr. Bei einem Kind fängt es an, wenn es fällt und es tut weh und es ist so 1,5, 2, 3 Jahre alt, kommt zu Mama oder Oma und sagt, oh, mein Knie tut weh und es weint. Und dann sagt die Oma oder die Mama, komm, ich gebe dir einen Kuss drauf und dann kriegst du noch einen Bonbon und jetzt tut es nicht mehr weh. Für das Kind ist Mama oder Oma Gott, die weiß ja alles. Aber das Kind hat trotzdem nach dem Kuss und dem Bonbon noch Knieschmerzen. So denkt das Kind, ich empfinde das jetzt verkehrt. Das, was ich spüre, stimmt nicht. Weil Mama und Oma haben gesagt, es tut nicht mehr weh. Und so verliert das Kind Hellsichtigkeit. Und dadurch verliert es einen wirklichen Durchblick in diesem Leben. Es wird eine ganz andere Auffassung des Lebens bekommen, was ganz fern von der Realität weg ist.
Heißt das, kann ich da einhaken, von deinem deiner Wegbeschreibung heißt es, dass ich, wenn ich, ich bin ja auch Mutter, dass ich einfach alles, was meine Kinder rauslassen, wirklich ernst nehme und nicht versuche, dass es ihnen gleich besser geht.
Genau so, ja. Ja, es erst ernst nehmen, zeigen, dass du dafür Verständnis hast, aber sie nicht davon wegbringen.
Auch wenn es total negativ ist, auch wenn es scheiße und
ich kann jetzt nicht
schlagen und...
Die Realität ist die Realität. Mhm. Wenn man ein Kind von der Realität wegbringt, wird es dich nicht mehr vertrauen. Mhm. Wenn es denkt, dass du das nicht sehen willst, was das Kind sieht, entweder es wird sich selbst nicht mehr vertrauen oder es wird dich nicht mehr vertrauen. Mhm. Das letzte ist noch die glückliche Variante. Die erste ist natürlich eine sehr unglückliche Variante, weil dadurch lernt es, sich selbst nicht mehr zu vertrauen. Seine Hellsichtigkeit verschwindet total. Und das ist, was bei den meisten Kindern spätestens mit 7 Jahren dann vervollständigt ist. Sie sind dann nicht mehr hellsichtig. Und das ist natürlich sehr traurig. Sondern kommen wir jetzt an, dass Menschen, durch dass sie so leben, natürlich auch nicht mehr so gut mit ihrem Inneren verbunden sind, wodurch sie körperliche Beschwerde bekommen. Und dann kommen sie bei Praktiker, ob das jetzt Ärzte sind, Krankenschwester, was auch eben, die genau dieses gleiche Leben führen. So, die haben etwas gelernt, womit sie die Symptome abdecken, aber an den Ursprung nie kommen. Ich bin angefangen, wenn ich 17 und noch etwas alt war, in der Medizin, weil ich gedacht habe, das ist der Weg, dass ich Menschen helfen kann. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich helfe aber niemandem.
Hast du Medizin studiert?
Ich bin angefangen mit Medizin, okay. Genau. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich habe zum Beispiel eine Dame gehabt, die Krebs hatte und ich musste ihre Medikamente verabreichen, obwohl sie mich gebeten hat, das nicht zu tun. Weil sie klar im Kopf sein wollte und sich verabschieden von ihrer Familie. Das ist gesetzlich nicht zugelassen. In der Zeit auf alle Fälle nicht. Ich habe so viele Geschichten gesehen, wo Menschen überhaupt nicht gesund wurden, sondern durch die Medikamente es denen noch schlechter ging. Dass sie zusätzliche Beschwerde bekamen. Und jetzt rede ich natürlich über eine lange Zeit her. Das sind mehr als 40 Jahre. Aber es ist immer noch genau das Gleiche. Auf alle Fälle. Ich bin dann durch, dass ich in der medizinischen Welt da war, habe ich mich weiter erkundigt, was es denn so gibt. Weil ich sehr auf der Suche war. Weil ich war hellsichtig. Ich konnte sehen, dass es den Menschen nicht gut ging, wegen einer innerlichen Geschichte. Ich wusste nur nicht, was mache ich da jetzt mit? Weil in der normalen medizinischen Welt ist das, was ich kann, war nicht bekannt.
Kann ich da kurz einhaken? Du sagst, du bist hellsichtig, das heißt, du siehst wirklich Sachen, die andere nicht sehen.
Ja.
Oder meinst du damit nur die Intuition?
Nein. Ich meine Hellsichtigkeit. Okay. Intuition ist noch keine Hellsichtigkeit.
Okay.
Es ist aber eine gute Stufe dahin.
Mhm.
Ja? Aber Intuition, das haben die Menschen nicht verloren.
Nee.
Hellsichtigkeit haben sie verloren.
Aber
das
auf,
wirklich sehen.
Aber auf Intuition hört auch kaum jemand.
Gut, ich werde so stark nicht sagen, Menschen hören zu wenig drauf, würde ich sagen. Aber sie hören schon drauf.
Mhm.
Und dann habe ich die Homöopathie kennengelernt, habe Homöopathie studiert, habe gemerkt, dass es deutlich besser ist, aber nicht genug. Dann begegne ich die Anthroposophie und die anthroposophische Medizin. Das war mal wieder ein Stück näher dran, weil sie auch das Gaba mit einbeziehen, vielmehr die seelische Qualität, aber trotzdem Heilung, in dem Sinne, wie ich sah, dass möglich war, kam nicht zustande. Und dann habe ich gesagt, okay, man muss hellsichtig sein, um es wirklich zu können, weil es gibt so wenige anthroposophische Ärzte, die hellsichtig sind und ihre Erfolgsquote und Heilung sind fast 100%. Weil sie sehen, wo es durchkommt und wissen dann genau das Richtige zu tun. Und daraus habe ich dann gedacht, okay, so wo es wieder darum geht, ist, dass die Menschen zurückkommen zur Hellsichtigkeit. Weil nur so werden sie wieder lernen, wo ihre Ursache liegt von allem. Und da habe ich dann geschaut, wie kann ich das vermitteln, weil ich bin hellsichtig. Aber das heißt noch nicht, dass ich das jemand anders jetzt vermitteln kann, zu seiner Hellsichtigkeit zurückzukommen. Und daraus ist dann die Sassenjen-Methode entstanden.
Und das ist eine Methode, wie du Menschen zur Hellsichtigkeit wieder bringst.
So würde ich es nicht sagen. Es ist eine Methode, die die Menschen wieder zu sich selbst zurückbringen. Und Hellsichtigkeit ist ein Teil davon.
Okay.
Hellsichtigkeit, mehr Bewusstsein, lernen, alles auch mit Bewusstsein zu tun. So, wenn ich dir anschaue und ich habe einen bestimmten Blick, tue ich da was mit. Und wenn ich dich anders anschaue, tue ich was anderes damit. Dieses Bewusstsein zu haben, dass wenn ich dich anschaue, dass ich nicht etwas erreiche, was ich nicht erreichen möchte. So wenn ich jetzt möchte, dass du dich wohlfühlst und ich schaue dich mit deiner düsteren Miene an, wirst du dich nicht wohlfühlen. Dieses Bewusstsein zu haben, dass ich auch, während ich mir bewusst bin, von was bei dir passiert, ich mir auch bewusst bin, von was bei mir selber passiert. Was in mir los ist, wie ich mich dadurch bewege, wie ich dadurch schaue, wie ich dadurch mich mit der Welt auseinandersetze. So ein Bewusstsein im Allem, jedes Moment des Tages bewusst zu sein von, was ich tue, wo es herkommt, was ich damit erreiche oder bewirke oder verursache. Mhm. Und dann natürlich das Allerwichtigste, in der Liebe zu stehen. Weil Liebe ist die Ursprung der Schöpfung. So, ich lehre den Menschen wieder zurückzukommen zu diesem Punkt in sich selbst, wo sie die Liebe spüren können, die Liebe für sich selbst dann zu benutzen, und dann wird es automatisch so, dass man die Menschen und die Welt um sich herum auch liebt. Egal, wie in Anführungsstrichen unangenehm sie dann auch sein kann, weil im Moment ist die Zeit nicht so einfach und nicht so angenehm. Mhm. Und trotzdem ist es möglich, diese Welt genauso wie sie jetzt ist zu lieben.
Und du bildest ja Menschen aus, die anderen Menschen helfen oder mit anderen Menschen arbeiten. Mhm. Und du würdest es nicht als Heiler bezeichnen, dass du bildest nicht Sazenien Heiler aus.
Nein.
Sondern?
Therapeuten, das sind Helfer. Ein Therapeut ist ja jemand, der hilft.
Ja.
Das Wort Heiler ist für mich ein Wort, das wir nicht benutzen sollen. Ja. Weil wenn man sich Heiler nennt, stellt man sich ja wirklich in eine große Ego-Position. Ich kann das. Und dadurch löst man aus, dass Menschen zu einer kommen, die genau in diese gleiche Position stehen. Die wollen, dass ihr Ego verstärkt wird und dass ihre eine Lösung gebracht wird für ihre Problematik. Sie lassen die Verantwortung. Sie werden keine Verantwortung übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung, den Menschen zu helfen. Mhm. Aber ich überlasse sie, ihr eigenen Weg zu gehen, damit sie ihre eigene Verantwortung leben. Das ist wichtig. Und weil dadurch lasse ich den Menschen auch frei in ihre eigene freie Wille. In dem Moment, dass ich mich als Heiler auftue, nehme ich den Menschen ihre freie Wille weg.
Aber sie haben doch den freien Willen, dass du sie heilst.
Nein. Wenn ich sie heile, tue ich was mit den Menschen, was sie nicht mehr wissen. Ich bin aus dem Bewusstsein raus, ich bin aus dem freien Willen raus. Sie sind mir ausgeliefert. Sie liefern mir zwar freiwillig aus, aber da wollen wir ja gar nicht erstmal hin, weil dadurch machen sie sich auch abhängig. Mhm. Und dann kommen sie aus dieses, was wirklich Menschsein bedeutet, raus, weil der Mensch hat diese freie Wille bekommen, um selbstständig zum Bewusstsein zu gelangen. Und das muss er schon selbstständig machen, unabhängig.
Und ein Sazen-Yin-Ausbilder oder Therapeut verhilft dem Menschen zur Selbstheilung.
Ja, auf alle Fälle.
Das ist auch, dann ist es auch fast wie eine Ausbildung, oder?
Es ist eine Ausbildung. Also Sazen-Yin-Therapeut werden ist eine absolute Ausbildung.
Nein, ich meine, wenn der Therapeut mit dem Menschen arbeitet, bildet er ihn ja auch wieder aus, sich selber zu heilen.
Im Grunde genommen ist alles eine Ausbildung, ja, sicher.
Ja.
Eine therapeutische Session ist immer eine Art von, was heutzutage so schön Coaching genannt wird.
Ja.
Ja? Ja. Ich finde, das Wort Coaching wird mir langsam ein bisschen allgemein.
Weil alles
ist jetzt
alles
mittlerweile Coaching, aber im Grunde genommen ist es das natürlich schon.
Und kannst du noch mal genau sagen, was der Inhalt der Sazen-Yin-Ausbildung also für den Therapeuten beinhaltet? Also du führst den Therapeuten zur Hellsichtigkeit, also er erlangt seine eigene Hellsichtigkeit wieder. Und dann habe ich gelesen auf deiner Webseite, oder dass nur die Menschen Therapeut werden können, die selber einen inneren Reinigungsweg oder Ausbildungs- ja. Oder Bewusstseinsweg gegangen sind. Kannst du das mal, ja. Das ist die Voraussetzung. Ne?
Ja. Deswegen, ich habe als Instrument dafür den Kurs, und das heißt der Kurs mit großen Buchstaben beides.
Ja.
So, deswegen, ich habe jetzt auf gutes Deutsch sagt man dann den Kurs, aber es ist der Kurs und dann in Anführungsstriche.
Genau, unter dem, auf deiner Webseite kann man das finden, diese Ausbildung unter der Kurs.
Genau, Kurs, genau. Mhm. Und der Kurs ist das Instrument, damit Menschen wieder zu sich selbst zurückkommen, in die Verantwortung, ins Bewusstsein, in der Liebe und dadurch zur Hellsichtigkeit gelangen. Das ist die erste Stufe. Dieser Kurs kann im Prinzip jeder Mensch machen, der zu diese drei Voraussetzungen, Liebe, Verantwortung, Bewusstsein, bereit ist. Menschen, die noch nie an sich selbst gearbeitet haben, Menschen, die noch mit sehr vielen Muster beschäftigt sind, die noch sehr in der Opferrolle sitzen, können diesen Kurs nicht machen.
Aber Menschen, die aus der Opferrolle raus wollen,
die können diesen Kurs, dafür gibt es dann andere Wege, um erst aus dieser Opferrolle rauszukommen, um dann den Kurs zu machen. In dem Kurs gibt es ein ganz, ganz starkes innerliches Prozess, das sehr aufwühlt. Und Menschen, die noch mit dieser Problematik der Opferrolle beschäftigt sind, ist das ganz oft, das ist meine Erfahrung gewesen, doch nicht so glücklich. Wenn Menschen sich diese Opferrolle sehr bewusst sind,
ja,
und da sehr aktiv an arbeiten, dann ist es möglich. Mhm. Aber wenn sie sich das nicht bewusst sind, dann geht es nicht. Wenn ich zu jemandem sagen würde, du bist sehr in der Opferrolle drin und sie nehmen das als einen absoluten Angriff oder Übergriff, diese Menschen können der Kurs nicht machen, mhm, weil sie sind dann noch nicht so weit.
Das wären dann zwei Kurse.
Ne? Das wäre da wär was anderes. Ja, dann gibt es nicht nur andere Kurse, da gibt es Seminare, da gibt es andere Möglichkeiten, um da rauszukommen.
Würdest du sagen, dass das fast pauschal das Problem in Anführungsstrichen der Menschen ist, dass man entweder in dieser Opfer- oder Täterrolle drin ist?
Nein, wenn man in der Opferrolle ist, ist man auch in der Täterrolle
drin. Ist man auch in der Täterrolle.
Und man kann da ganz raus.
Okay.
Dass man in keine von beiden drin ist.
Ist das so das Grundding?
Nein.
Ding?
Nein.
Nicht?
Nein.
Warum ist das jetzt bei dir so wichtig, um da den Kurs zu machen?
Ich habe das einfach nur als Beispiel genommen.
Okay, gut.
Ich hätte auch ein anderes Beispiel.
Okay, du hast es nur als Beispiel. So.
Menschen, die stabil sind in sich selbst, sehr viel an sich selbst gearbeitet haben, mhm, bereit gewesen sind, einige von ihren eigenen Muster anzuschauen und dieses tun bleiben als zweite Natur, diese Menschen können der Kurs machen. Mhm. Und es brauchen dann nicht unbedingt Menschen zu sein, die danach eine Berufsausbildung machen wollen. Die brauchen kein Therapeut zu werden. Das werden einfach Menschen, die ein Lichtfleck sein werden, auch in der Bank, auch bei der Post, auch im Supermarkt. Mhm. Aber wenn Menschen eine Berufsausbildung machen wollen, wenn sie Therapeut werden wollen, in meiner Methode, meiner in Anführungsstriche, mhm, dann müssen sie erst der Kurs, mhm, machen. Damit sie wirklich dahin kommen, dass sie jemand anders nicht beschuldigen von ihrem Weg, dass sie diese Opferrolle auch nicht mehr annehmen werden, dass sie sich bewusst sind, von was sie tun, das hat eine Auswirkung.
Immer. Ist das schon ein Selbstheilungskurs?
Auch auf alle Fälle. Alles ist ein Selbstheilungskurs. Jedes Moment des Tages ist irgendwie ein Weg zur Selbstheilung. Nur manchmal geht es bewusst und manchmal geht es unbewusst. Mhm.
Das heißt, dass man, während man in dieser Ausbildung der Kurs ist, kann es auch sein, dass man wirklich beschleunigt Prozesse durchmacht, die man sonst vielleicht Jahre gebraucht hätte?
Auf alle Fälle. Mhm. Es ist ein Kurzweg zum Bewusstsein und zum Loslassen, auch weil man lernt, sehr viel loszulassen.
Mhm. Ja. Okay. Und darauf aufbauend, gibt es dann was?
Also das Erste, was danach kommt, nach, mhm, dem Kurs, ist die Massageausbildung. Das ist die Reintegrationsmassage. Mhm. Das ist auch für Menschen, die gar nicht massieren wollen, mhm, sondern die Kenntnisse, die man da vermittelt bekommt, damit lernt man auf eine andere Weise Menschen anzuschauen. Und das ist ein Instrument, um dieses Hellsichtigkeit zu praktizieren und dadurch auch zu entwickeln. Weil es ist nicht so, dass jemand, der seine Hellsichtigkeit voll verloren hat, dass er das von heute auf morgen so lernen kann. Es gibt zwar Kurse, die das versprechen, aber das wirkliche Sehen ist ein tiefer Weg, Und der ist nicht so ganz einfach. Das hat mit viel Disziplin und sehr viel Willenskraft zu tun. Und von aus diesem Massagekurs, wo man das dann praktiziert und mehr lernt, kann man dann immer weiter. Es gibt Menschen, die wollen bestimmte Sachen lernen und andere Menschen wollen was anderes lernen. So, es gibt bestimmte Techniken, die ich einen Namen gegeben habe. Und dann zur gleichen Zeit, es ist immer eine absolute persönliche Ausbildung. So, wenn ich jetzt 100 Reintegrationsmassagetherapeuten ausbilde, gibt es keine zwei, die gleich sind. Es gibt keine zwei, die gleich arbeiten. Aber sie haben ein Grundkenntnis, die ist bei allen gleich. Und dann daraufhin wird bei jedem die Talente wachgemacht, die sie haben. Weil jeder Mensch hat sein eigenes Potenzial. So, es ist kein Kurs, dass man sagt, wie lange dauert das? Das fragt man mich immer wieder und sagt, das hängt von dir ab.
Also diese Ausbildung Reintegrationsmassage, weiß man nicht, kannst du nicht sagen, wie lange das bei jedem dauert?
Nein, ich kann nur sagen, was die Grundausbildung, die Theorieausbildung dann von dauert und danach hängt von jeder Einzelnen ab.
Und es ist auch nicht, dass man da massieren lernt, das ist was ganz anderes. Ist das
lernt man auch, wenn man massieren will, dann lernt man das natürlich auch. Aber es gibt sehr viele Menschen, die schon eine Ausbildung gemacht haben, die mit Massieren zu tun hat, Physiotherapeuten, Wellnessmasseure, und die dann hierfür wählen, weil sie gemerkt haben, oh, das ist was anderes, das ist was Tolles. Weil sie merken, dass sie bei den Menschen ganz tief reingehen und den Menschen wirklich helfen können.
Ist das, ich versuche gerade zu verstehen, was man mit dieser Reintegrationsmassage, wozu das dient. Ist das wie so eine Diagnose, die man dann am Menschen macht, dass man sozusagen spürt, was der hat?
Ja, das ja. Aber es ist keine Diagnosemassage. Das kommt erst viel später, weil der Mensch, der das macht, ist noch nicht so weit, dass er zur Diagnose fähig ist. Der ist immer noch am Lernen. So, der sieht bestimmte Teile, aber der sieht andere Teile wieder nicht. Es ist nicht gesagt, dass jemand, der die Reintegrationsmassage macht, schon wirklich die ganze körperliche Vorgänge sehen kann. Da arbeiten wir auch hin. Aber meistens lernen sie das, während sie beschäftigt sind mit Massieren. Was sie sehen, ist, wenn sie einen Körper berühren, dass sie merken, oh, auf diesem Platz passiert was. Und dann kriegen sie ein Bild oder ein Gefühl von, ich spüre, da sitzt Traurigkeit. Oh, das hängt zusammen mit einer Schulsituation. Und erzählen das dieser Mensch. Und helfen dieser Mensch, da reinzufühlen, an dieses Ereignis ranzukommen. Und der Masseur oder Masseuse merkt dann, ah, da passiert was. Es wird jetzt lockerer, es wird besser. Und das nehmen sie mit in diese Gesamtenergie. Und dann ist es reintegriert, weil das Ding ist nicht, dass wir Sachen loswerden müssen. Wir haben ja nicht ein ganzes Leben gelebt, um es jetzt loszuwerden. Wir haben das gelebt, um was rauszulernen. Und das Lernen ist das Integrations- oder in diesem Fall Reintegrationsprozess, weil wir haben es ja schon durchlebt, durchleben es jetzt nochmal im Kurzen, damit wir es wirklich integrieren können. Dann ist es eine Reintegration. Weil wir haben es vorher ja nicht geschafft. Wir haben was erlebt, haben aber nicht wirklich das integrieren können. Deswegen liegt es noch wie auf uns drauf, als ein Trauma, sage ich jetzt mal. Und wir können es dann reintegrieren, durch es nochmal zu packen und dann nochmal reinzubringen.
Das passiert sozusagen in der Sitzung?
Das passiert während der Massage.
Wenn ich jetzt eine Sazenien-Therapeutin bin, du hast gesagt, dass ich den Menschen verhelfe, selbst sich zu heilen. Ist das jetzt zum Beispiel eine Art, wie das passiert?
Ja, weil man sieht bei den Menschen, was da passiert. Und das kann sein, dass dieser Mensch das ganz vergessen ist. Oder vor allem, dass dieser Mensch das verdrängt hat, was ja eine Form des Vergessens ist.
Das Ereignis vergessen hat.
Ja. Und dann hilft man diesem Mensch, dahin zu gehen und sich das nochmal anzuschauen, aber diesmal in einer ganz sicheren Atmosphäre. Weil das erste Mal, dass dieser Mensch diese Situation erlebt hat, war das keine sichere Atmosphäre. Und dieser Mensch hat sich unwohl dabei gefühlt. Und dieses Unwohlfühlen darf er jetzt nochmal spüren, was er damals gefühlt hat. Aber trotzdem ist er jetzt eine sichere Situation unter liebevolle Hände mit einem Mensch, der nur das Beste aus ihm rausholen will.
Und ist das nur allein, dass es eine sichere, liebevolle Atmosphäre ist, führt das schon zur Heilung?
Nein. Was zur Heilung führt, ist, dass dieser Therapeut tatsächlich weiß, was da los ist. Wenn dieser Therapeut nicht weiß, was da los ist, wird es dieser Mensch nicht dahin führen können, dass dieser Mensch das auch spüren kann und damit an die Arbeit geht. Allerdings muss ich sagen, es kommt natürlich auch vor, dass da Menschen liegen, die sagen, ich spüre gar nichts. Für einen Therapeut ist das eine von diesen ganz frustrierenden Momente, weil der Therapeut oder die Therapeutin sieht, aber da ist was. Und dann sagt, versuch trotzdem mal zu fühlen. Dieser Mensch dahin zu holen, dieser Mensch dabei zu helfen, doch zu spüren, aber da war was. Irgendwann passiert innerlich bei den Menschen trotzdem ein Bewusstseinsprozess. Nur durch sich darauf zu konzentrieren. Weil das sind dann meistens Menschen, die gar nicht daran gewöhnt sind, um überhaupt mal bei einem Punkt in ihrem Körper stillzustehen.
Die nicht spüren.
Und das, dadurch lernen sie zu spüren.
Sind es Menschen, die im Verstand sind?
Möglicherweise. Mhm. Ich setze nie etwas so fest.
Es könnte sein.
Genau so, ja. Und natürlich, wenn jemand nicht spüren kommt und jetzt lernt zu spüren, ist das auf alle Fälle ein Heilungsprozess. Weil man kann sich nur heilen, wenn man spüren kann.
Aber wo findet die Selbstheilung statt, wenn ich doch als Therapeut ihn zu diesen Punkten führe, in denen die Blockade ist?
Wenn du in die Stadt gehst und du willst einkaufen in einem Laden, der Teesorten verkauft und du weißt, es gibt in dieser Stadt einen Laden, der Teesorte verkauft, aber du warst noch nicht in dieser Stadt und du kommst da jetzt rein und weißt nicht, wo dieser Laden ist und da fragst du jemanden und dieser jemand führt dich dahin zum Teeladen. Du bist am Ende trotzdem derjenige, der den Tee kauft.
Ich habe es selber gefunden.
Genau so. So, du wärst geholfen, dahin zu kommen, das zu schauen. Und die letzte Entscheidung triffst du trotzdem selber. So ist es hier auch. Die letzte Entscheidung trifft der Mensch trotzdem selber.
Also der Therapeut ist so eine Art Wegweiser.
Und zeigt. Und der Mensch tut dann, was er damit für richtig hält. Der Therapeut gibt allerdings Anweisungen oder Anregungen.
Ja. Wie passiert es, dass dieses Ereignis, was mich dazu geführt hat, mich jetzt als Patient es zu verdrängen und vielleicht als Blockade in meinem Körper zu speichern, wie passiert jetzt die Loslösung? Nur allein, dass ich mir das bewusst mache?
Möglicherweise. Manchmal muss man mehr dran arbeiten.
Zum Beispiel?
Es kann sein, dass man zurückgehen muss wirklich zu dieser Situation und man sie voll erinnert, um zu sehen, was es wirklich bei einem ausgelöst hat. Weil oft ist es so, dass man verstandlich eine Situation wieder sieht, drüber reden kann, sogar mit anderen drüber reden kann und trotzdem die Situation sich nicht löst. Weil man das Gefühl, das tiefe Gefühl, was man dabei hatte, und das ist sehr oft in der Kindheit auch der Fall, aber nicht nur, auch im Erwachsensein gibt es Situationen, die man nachher als Gefühl nicht mehr zurückholen will, weil es ist mehr ein Wollen. Können kann man es nämlich am Ende immer. Und wenn man dann wieder an dieses Gefühl kommt und spürt, oh, das hat es bei mir verursacht, dann merkt man plötzlich, wo man sich selbst beschränkt, weil so etwas ist immer etwas, was einen beschränkt.
Warum? Das verstehe ich nicht. Warum beschränkt?
Jede Situation, wo wir nicht wirklich mit umgehen können, ist eine beschränkende Situation. Weil wir dann etwas zumachen.
Wir haben das Gefühl, dass uns das beschränkt.
Nein, es beschränkt uns, weil wir nicht mehr weiter können. Weil wir dieses nicht verarbeiten können. Wir können dadurch nicht weiter, so machen wir etwas zu.
Also wir
und sobald wir etwas zumachen, sind wir natürlich beschränkter.
Also weil wir uns nicht, weil wir nicht raus können aus der Situation.
Weil wir uns, ja, oder vielleicht können wir aus der Situation raus, aber innerlich trotzdem mit dieser Situation verbunden bleiben, dass es ein Haken dran bleibt. Und was ich dann möglicherweise in ähnliche Situationen fortsetzt.
Also wir können dieses Gefühl nicht vielleicht in dem Moment nicht erlösen und dann beschränkt uns das und dann erleben wir das in anderen Situationen wahrscheinlich immer wieder, bis wir das befreien.
So kann man sagen.
Okay, ich versuche es gerade zu verstehen. Deswegen. Okay. Und du als Therapeutin verhilfst demjenigen, in diese Befreiung zu kommen, aber wie geht das? Also er erlebt es nochmal oder er geht doch nochmal in das Gefühl rein?
Ich kann dir nicht sagen, wie das geht, weil das ist bei jedem Mensch auch wieder anders. Okay. Aber wir müssen wissen, dass wenn wir jetzt auf diesem Punkt in unserem Leben stehen und wir haben eine Zukunft vor uns, dann ist dieser Punkt ist das hier.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und unsere Zukunft sind all diese Möglichkeiten und noch viele dazu. Der Therapeut sieht diese Fächer von Möglichkeiten. So der Therapeut sieht auch, wenn dieser Mensch sich so und so und so jetzt dabei verhält, geht es den Weg. Wenn er sich anders verhält, geht es den anderen Weg. Und. Das geht nicht so analytisch, wie ich das jetzt sage. Das ist ein Überblick. Und deswegen kann dieser Therapeut den Mensch helfen und sagen, klar, wenn du jetzt das und das und das machst, dann kannst du dich da auf diese Form von befreien und dann hast du diese Möglichkeiten vor dir. Wenn du das nicht siehst oder wenn du das nicht kannst, dann kann das und das und das auftreten. So schau dir das mal an. So, der Mensch kriegt im Grunde genommen schon die Möglichkeit, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, die er sich selbst jetzt am Schöpfen ist.
Und gibt es auch Menschen, die nicht wählen, geheilt zu werden?
Es ist sehr interessant, dass es sehr viele Menschen gibt, die wollen, dass ihre Probleme weg sind, aber nicht wirklich einen Heilungsprozess möchten. Es gibt sogar sehr viele sehr schwer kranke Menschen oder schwer behinderte Menschen, die so gelernt haben, dass durch dieses Krank- oder Behindertsein sie sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, dass sie zwar eine bestimmte Linderung wollen, weil die eine tagtägliche Zumutung für sich selbst ist, aber wirklich geheilt werden wollen sie nicht, weil sie dann Angst haben, diese Aufmerksamkeit nicht mehr zu bekommen. Und diese Menschen müssen wir dann zeigen, dass eine andere Form der Aufmerksamkeit, die nicht durch Schmerz und nicht durch Opfersein entsteht, möglicherweise viel angenehmer ist. Um sie dann diese Wahl zu lassen, dass diese Möglichkeit gibt es auch für dich und du kannst da raus.
Hm. Da würde ich gern wissen, wie du das machst. Ist bei jedem anders wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ganz individuell.
Ja.
Ja, okay. Du hast vorhin auch erwähnt, dass eine Grundvoraussetzung für die Arbeit mit dem Menschen ist, dieses in der Liebe zu sein.
Mhm.
Das ist ja bei Ärzten nicht immer so.
Nein. Nein. Nein.
Kannst du da nochmal darauf eingehen, warum das so wichtig ist?
Diese Art von Arbeit, wenn man sie wirklich gut machen will, wenn man echt gut sein will, geht das nur, wenn man wirklich Spaß dran hat.
Gut sein will heißt helfen, oder?
Ja, ja.
Mhm.
Und wenn man gut helfen können will, das kann man nur, wenn man Spaß dran hat. Wenn man wirklich Interessen für den Menschen hat. Und wirklich Interessen für die Menschen hat man nur, wenn man wirklich Menschen liebt. Es geht nicht anders. Und wenn man wirklich in der Liebe steht, dann hat man auch kein Interesse, jemanden zu manipulieren, jemand unbedingt irgendwo zu verhelfen. Ich gebe mal ein Beispiel. Kommt vielleicht eine Frau zu einem und die hat eine super unglückliche Ehe und kämpft schon Jahre, um irgendwie mit ihrem Mann doch glücklich zu werden. Als Therapeutin soll es mir kein Anliegen sein, diese Frau zu einer glücklichen Ehe zu verhelfen. Ich soll das gar nicht als Ziel setzen. Wenn ich als Ziel setze, dass diese Frau jetzt wirklich glücklich sein muss mit ihrem Mann, dann werde ich anfangen zu manipulieren. Ich werde nicht mehr frei sein. So, wo es darum geht, ist diese Frau so zu sich selbst zu bringen, um ihr zu zeigen, wo ihre eigenen Möglichkeiten liegen, wo sie sich wohlfühlt und ob das tatsächlich an der Seite von diesem Mann ist oder dass es für sie vielleicht viel besser wäre, diesen Mann zu verlassen. Natürlich muss man dann als Therapeut sehr vorsichtig sein und nicht zu dieser Frau sagen, es wäre besser, dass du jetzt deinen Mann verlässt. Weil dann hat man schon eine Insinuation gemacht und insinuiert, dass das die Lösung wäre. Aber das darf man natürlich nie.
Das ist ja schon Manipulation.
Das ist schon Manipulation. Wie subtile dann auch, das darf man natürlich nicht machen. Aber was man machen kann, ist, dass man diese Frau fühlen lässt in sich selbst, wie ist es, wenn du diese Entscheidung triffst? Und wie ist es, wenn du diese Entscheidung triffst? Und wie ist es, wenn du diese Entscheidung triffst?
Und es ist nur der Mensch selbst kann wissen, was für ihn das Beste ist. Du als Therapeutin kannst es gar nicht wissen, oder?
Also man darf sich das nicht anmaßen, dass ich es so sage. Manchmal sieht man schon, was für den Mensch das Beste ist.
Durch deine Hellsichtigkeit siehst du das?
Das Ding ist natürlich, man sieht es in einem bestimmten Blickwinkel aus, mit einer bestimmten Zukunftsvorstellung. Und diese ist doch immer irgendwie persönlich gefärbt.
Das durch muss man deine? Durch
die eigene
Persönlichkeit. Ja. Und da gerät man schnell in Manipulation.
Das würde man. Und das ist, was ich ja meine Therapeuten lehre, dass das nicht passiert. So dass sie auch nicht das Ziel habe, jetzt diese Problematik von diesem Menschen zu lösen. Weil wenn sie das schon tun, haben sie schon eine Manipulation vor Augen. Das geht nicht ohne Manipulation. Wenn ich will, dass du wieder gesund wärst, bin ich schon manipulativ beschäftigt. Ich muss wollen, dass du dahin gehst, wo dein Weg führt.
Aber das ist doch auch schon eine Art von Wollen. Ist doch auch wieder, jede Art von Wollen ist Manipulation.
Also man stellt natürlich voraus, dass wenn du zu mir kommst, dass du willst, dass ich dich dabei helfe.
Genau. Die anderen würden gar nicht kommen. Genau.
Und die kommen, weil sie einfach wollen, dass ich den Zauberstab hin und her schwenke und sie von alles erlöse, die erfahren in die ersten 3 Minuten, dass es so nicht wirkt. Und entweder lassen sie sich dann weiter ein oder auch nicht. Bis jetzt haben sie sich alle dann weiter eingelassen, weil das genau doch im Grunde genommen ist, was sie wollen. Aber wie gesagt, normalerweise ich persönlich bilde aus. Ich gebe keine Einzeltermine an Menschen. Ich bilde Menschen aus, die Einzeltermine geben. Und diese Menschen, die in der Ausbildung sind, die gebe ich schon Einzeltermine, weil die von all diesen Vorurteilen, von allen möglichen Formen der Manipulation, der Selbstsüchtigkeit, Selbstverherrlichung, Anerkennung suchend und erlöst werden müssen. Da müssen sie von ab, damit sie voll frei diesen Menschen sehen können und diesem Mensch helfen in dort, wo dieser Mensch steht und hin will. Nicht, wo ich möchte, es hinkommen.
Kann man auf deiner Webseite die Sazen-Yin-Therapeuten finden, die du ausgebildet hast?
Nein.
Wenn jemand das Interview sieht und...
Dann können sie mich eine E-Mail schicken.
Okay.
Und ich sage dann, welche Menschen sie...
Ja. Gut, das ist ein guter Hinweis, genau. Ja.
Nee, das tue ich nicht, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich. Sie sollen ihre eigene Website selber machen. Und wenn jemand was braucht... Ich setze mich normalerweise auch mit dem Therapeuten in Verbindung und sage so, so und so. Das ist auch meistens, erzählen die Menschen mir auch, was für Problematik sie haben, weil manche Therapeuten sind besser in manche Sachen und andere wieder in andere Sachen. Ja, es gibt zum Beispiel einen Therapeut oder eine Therapeutin, der schon seit Jahren keine Liebesbeziehung hat, werde ich natürlich nicht jemand hinschicken, die gerade jetzt Paarprobleme hat.
Ja.
Das wäre keine vernünftige Sache.
Ja. Und ich würde nochmal auf diese Hellsichtigkeit eingehen. Ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die vielleicht gar nicht hellsichtig sind, sondern eher hellhörig oder hellfühlig.
Das ist alles unter den gleichen Nenner.
Das ist für dich alles das Gleiche. Also,
ja, weil anders muss ich so viele Worte benutzen.
Genau, aber kannst du es für hier mal ganz kurz sagen, was es für dich gibt, hellfühlend?
Ich gebe da weiter kein Wort an.
Okay.
Hellhörend... Bei hellhörend muss man sehr aufpassen, dass es Menschen sind, die sich hellhörend nennen und dann sagen sie, dass sie mit den Engeln reden.
Ja.
Und da merke ich immer wieder, dass sie eine innere Stimme folgen, die sie habe, und das sind keine Engel. So, da bin ich immer sehr vorsichtig.
Okay, wer ist das dann, die innere Stimme? Wer ist das für dich?
Das ist man selbst, aber man hat natürlich selbst eine Verbindung mit allem, was es gibt, mit all das, was
ist. Was man auch als Gott bezeichnet.
Genau so. Ja. Und in der Hellsichtigkeit gibt es natürlich sehr viele Formen. Ne? So was ich versuche, meine Therapeuten zu lehren, ist eine ziemlich komplette Form der Hellsichtigkeit, aber komplett ist immer in Anführungsstriche, weil was ist schon komplett? Aber dass Menschen ein anderes sehen können, so dass sie den fast wie durch Röntgenstrahle sehen können, dass sie die Körperstruktur, also das Knochensystem sehen können, dass sie die Organe sehen können, dass sie aber auch sehen, wie sie funktionieren, dass sie auch sehen, warum sie so funktionieren. So, das heißt schon, dass die Menschen auch in die Vergangenheit schauen können, dass sie sehen können, was man daran machen kann. Das heißt auch, dass sie in die Zukunft sehen können. So, sie sehen Zukunft, Vergangenheit, das heißt auch, dass sie diese Akasha-Chronik lesen können, dass sie wirklich auch in andere Lebenszeiten schauen können oder in die Vergangenheit aus diesem Leben, dadurch auch in die Zukunft. Aber auch in der Akasha-Chronik gibt es all diese Möglichkeiten, auch in der Zukunft. So, es gibt, dann gibt es die Möglichkeit, um Menschen in Farben zu sehen, weil wir sind ja eine Verdichtung von Licht.
Ist es die Aura, was du jetzt
nicht
meinst?
Nur die Aura, sondern auch die Chakren. Mhm. Mhm. Das ist wieder eine andere Form, einem Menschen helfen zu können. Durch ausschließlich sich mit den Farben auseinanderzusetzen. Das ist allerdings auch die gefährlichste Form, weil dann geht man wirklich in die Essenz des Menschen hinein. So, wenn jemand dann nicht hellsichtig ist, ist es besser, dass er es lässt. So, die meiste Formen der Chromotherapie sind mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man nicht wirklich sieht, kann man etwas anraten, was nicht unbedingt gut ist für den Menschen.
Welche Therapie? Chromen?
Chromotherapie. Chromo ist ja Farbe.
Okay.
So, und Farbetherapie heißt ja Chromotherapie.
Mhm. Also jemand, der mit Farben arbeitet.
Mhm, weil man sieht ja sehr oft, dass diese Carrion Photography, und es gibt jetzt mittlerweile schon mehrere, die so sagen, jetzt knipsen wir das Aura.
Ja.
Sie knipsen kein Aura, sie knipsen eine Momentaufnahme.
Oh.
So, wenn du in dem Moment gerade eine Siesta genommen hast und die kommst da raus, dann wird in deinem Aura sehr viel Blau sichtbar sein. Und wenn du jetzt jemand neben dir stehen hast, der gerade voll unter Drogen ist und sich zugekifft hat, und von dem nimmt man auch ein Foto, kann das sein, dass es recht ähnlich an deins ist. Weil der ist genauso ruhig. Und dann ist auch viel Blau in dem Aura. Und wenn du das jetzt dann siehst und dann wirst du wütend und dann nimmt man nochmal ein Foto von dir, dann ist plötzlich ganz viel Rot in deinem Aura. So, das ist nicht wirklich eine Aura-Aufnahme, sondern eine Momentaufnahme. Mhm. Und wenn man danach hin, nach so einem Foto, dann eine Farbetherapie verschreiben würde, wäre das natürlich ganz gefährlich.
Und diese Ausbildung, also zu dieser Hellsichtigkeit, das stelle ich mir vor, dass das doch ein ganz langer Prozess ist, oder?
Ist es auch. Es gibt Menschen, die sind bei mir immer in der Ausbildung, aber das heißt nicht, dass sie nicht schon sehr tief arbeiten können als Therapeutin. Mhm. Ich mache ja auch die ätherische Osteopathie, die ich ja unterrichte. Das kommt, als Menschen weiter wollen nach dem Massagekurs, dann gehen sie, und sie haben da ihr Diplom von, weil da, das ist eine Voraussetzung, dann können sie weiter in die ätherische Osteopathie. Dann sehen sie schon die ganze Körperstruktur und können Materie in andere Materie verändern. Das heißt zum Beispiel, dass sie dann eine kaputte Wirbelsäule aufbauen können. Offiziell ist das in Deutschland ja absolut strafbar, was ich hier jetzt sage, dass es so etwas gibt, weil sie sagen, das kann man nicht. Mhm. Aber das ist Unsinn, das kann man schon.
Mhm. Ja, okay. Ja, da gibt es genug Leute, die das machen. Also das, auch wenn es strafbar ist, machen das ja schon.
Wenn es funktioniert. Wirklich Materie in andere Materie verändern, das können nicht viele Leute, das sind die wenigsten. Mhm. Aber es gibt viele Leute, die einen Heilungsprozess verursachen, auf alle Fälle. Und die das auch garantieren können, dass das bei ihrer Arbeit passiert.
Ja.
Und offiziell dürften sie das nie sagen.
Mhm. Ja.
Während zur anderen Seite gibt es ja eine offizielle Heilerausbildung. Und das darf dann schon wieder. Es ist sehr widersprüchlich.
Ja. Und du sagst, manche sind schon jahrelang, das heißt 10 Jahre, 20 Jahre oder?
Menschen, die immer weiter lernen wollen, weil sie bemerken, dass es immer noch viel zu lernen gibt. Ja, ich mache das jetzt seit 30 Jahren.
30?
Mhm. Und ich habe Menschen, die arbeiten mit mir jetzt seit 25 Jahren. Mhm. 24 ist die längste. Und das ist jemand, das ist eine sehr, sehr tiefe Therapeutin. Und die geht immer weiter. Aber die meisten Therapeutinnen, die bei mir angefangen haben zu lernen, wollen immer weiter.
Ja.
Die haben vielleicht große Ruhepause, aber dann irgendwann, dann wollen sie doch wieder weiter und was anderes lernen.
Also die arbeiten schon mit Menschen
und
aber gehen für sich immer weiter.
Ja. Ja, das ist natürlich auch das wirkliche Lernen in diesem Leben. Ist, wenn man selber weitergeht, kann man am besten die anderen Menschen auch helfen. Weil wenn ich jetzt denke, ich gehe mal davon aus, dass jemand, ein Therapeut oder eine Therapeutin, lassen wir mal eine Therapeutin jetzt nehmen, weil das sind doch die meisten, die ich ausbilde, sind Frauen. Mhm. Die war selbst irgendwann zum Beispiel ein Opfer des sexuellen Missbrauchs. Ja? Dieser Mensch, irgendwann ist sie so weit davon befreit, dass sie anderen Menschen gut helfen kann, auch wenn sie sexuell missbraucht sind.
In dem Bereich?
Auch in dem Bereich. Auch in dem Bereich. Mhm. Trotzdem, dieser Mensch hat wahrscheinlich doch noch kleine Teile in ihrem Leben, die noch nicht gelöst sind dadurch, die doch noch durch diesen Vorfall beschattet sind. Wenn dieser Mensch weitergeht und an sich selbst arbeitet, gehen natürlich immer mehr Schatten weg. So wird dieser Mensch immer noch besser anderen Menschen helfen können, kriegt immer noch mehr Verständnis. Wenn dieser Mensch jetzt denken würde, ich bin schon da, wird sie irgendwann nicht mehr weiterkommen, dann wird sie in eine Starre kommen. Und dann wird sie dieses Opfermäßige, was noch beschattet ist, wird sie so auch weitergeben in ihre Einzelsitzungen. Wenn sie aber da an Arbeiten bleibt, wird sie das nie weitergeben. Weil sie selber in diesem Prozess von Weiterarbeiten ist. Und das wird sie dann weitergeben. So sie wird nie diese Starre vermitteln. So sie wird nie jemanden irgendwo beschränken. Und das ist wichtig.
Ist das nicht auch unser Ego, der sagt, wir sind angekommen, weil...
Ja, auf alle Fälle. Klar, weil angekommen ist natürlich niemand.
Nie kommt man an irgendwo, wahrscheinlich.
Das ist gar nicht möglich. Das Universum ist doch in ständiger Veränderung. Wie würden wir dann als Mensch, der nur ein kleines Teil ausmacht, von diesem großen Universum sagen, wir verändern nicht mehr, das wäre ja...
Ja.
Wäre ja nicht logisch.
Nee. Ich habe auch gelesen, dass du auch ein Augenmerk darauf wirfst, die Ängste loszuwerden, die wir Menschen, die meisten Menschen sind ja voll von Ängsten.
Ich würde es so auf keinen Fall formulieren. Ich verspreche niemanden, dass, oder sag niemanden, dass sie Ängste loswerden müssen. Mhm. Es ist mehr, dass wir mit unseren Ängsten leben lernen.
Okay.
Weil Ängste loswerden ist gar nicht so ganz einfach. Aber in dem Moment, dass wir Ängste verändern können in unsere Alliierten statt unsere Feinde, dann sind wir schon gut auf dem Weg. Und dann gibt es Ängste, die wir auch loslassen können. Aber es wird wahrscheinlich kein Mensch geben, der total ohne Ängste ist.
Ist das schon allein förderlich für Ängste, dass man sie loswerden will? Weil dann guckt man die ganze Zeit, ist es denn endlich weg und dann ist man wieder in diesem drin.
Und dann hat man genau auf der gleichen Angst wieder einen Akzent gelegt und deswegen ist die Angst noch da.
Also es geht nicht darum, sie loszuwerden, sondern sie zu integrieren.
Ja, so kann man sagen. Dass man damit leben lernt und dass man sich nicht durch seine Ängste beschränken lässt.
Würdest du sagen, dass man sie lieben lernt?
Nö. Ja, ich glaube, das wäre eine Zumutung, wenn ich jetzt Menschen, die Todesangst habe für irgendwelche Situationen und ich sage, ich würde denen sagen, du musst diese Angst lieben, dann schauen die mich an von, geh du mal zu einem anderen Planet zurück, weil das geht gar nicht. Nee, also, nee. Ich sage sowieso nicht, dass man irgendetwas lieben lernen muss, sondern es ist ganz gut, wenn man lernt zu lieben im Allgemeinen, aber seine Ängste Liebe ist gar nicht so einfach. Aber man kann sie vielleicht lernen zu schätzen. Weil manchmal sieht Ängste auch ganz nützlich. Wenn ich hohe Angst habe und ich muss ständig mich bewegen auf hohe Gebäude in Konstruktion, dann ist es gar nicht so ganz schlecht, wenn ich hohe Angst habe, weil zumindest will ich dafür sorgen, dass ich nicht runterkippe. Ja, dann bin ich extra vorsichtig. So, es hat auch seine Vorteile. Ängste zu haben. Es ist nicht nur schlecht, aber man muss sorgen, dass die Ängste einem nicht beschränken. So zurückkommen auf diesem Beispiel mit hohen Ängsten. Wenn ich dann nicht mehr auf so ein Gebäude drauf kann und meine Arbeit ausführe, dann brauche ich Hilfe, damit ich diese Ängste mir zunutze machen kann und nicht mehr als Feind vor mir habe. So, ich sage immer, der Angst soll nicht mehr hier stehen, sondern hier neben mir.
Mhm.
Und dann kann ich weiter. Dann habe ich den wie einen Freund neben mir, der sagt, hey, vorsichtig, das mag ich nicht. Und dann schaue ich mir das an und dann denke ich, na, ich mag es doch. Also zunächst mache ich es doch, auch wenn ich es nicht mag.
Mhm.
Weil ich weiß, dass es gut für mich ist.
Weil wenn es nicht mehr vor einem steht, blockiert es einen auch nicht mehr.
Genau.
Aber es muss nicht, die Angst muss nicht weg sein. Sie kann einfach da sein, aber mein Fokus liegt auf dem, was ich machen möchte.
Genau. Ich gebe ein anderes Beispiel. Besonders bei Ängsten ist das ein großes Thema. Viele Menschen sind irgendwann in ihrem Leben betrogen worden in eine finanzielle Situation.
Mhm.
Oder es hat zumindest mit Geld zu tun. Es kann auch eine materielle Situation sein, aber irgendwann hat es dann mit Geld zu tun.
Mhm.
Und diese Menschen haben dann Angst gekriegt, um zu investieren, ein Haus zu kaufen, jemandem Geld auszuleihen. An sich ist es gar nicht so verkehrt. Wenn wir diese Angst haben, werden wir uns zunächst ein bisschen umschauen, wo wir unser Geld hinbringen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir 50 Euro leihen, dann werde ich wirklich schauen, kann ich diesem Mensch vertrauen?
Mhm.
Und ich werde mich mehr einsetzen auf mein tiefes Gefühl. Und wenn irgendetwas in mir sagt, sei vorsichtig, sei vorsichtig, dann werde ich sagen, tut mir leid, tue ich nicht.
Mhm.
Ja? Wie viele Menschen haben blind die Banken vertraut in einer Zeit, dass es nicht so günstig war und haben durch Spekulationen der Banken wahnsinnig viel Geld verloren?
Mhm.
Da wäre es besser gewesen, wenn sie ein bisschen mehr Angst gehabt hätte.
Mhm.
Dann wäre sie vorsichtiger gewesen.
Mhm.
So, Angst ist nicht unbedingt verkehrt.
Mhm. Ist Angst eigentlich unser Ego? Entspringt das aus dem Ego?
Also es ist unsere Persönlichkeit. Ego und Persönlichkeit ist nicht unbedingt das Gleiche.
Mhm.
Aber es ist unsere Persönlichkeit.
Und die Persönlichkeit ist geprägt durch unsere Vergangenheit?
Nein. Ja. Ui, du stellst Fragen.
Weil ich versuche das gerade zu verstehen.
Die Persönlichkeit ist das, was wir wählen als Instrument für dieses Leben.
Mhm.
Ja?
Mhm.
So, wenn wir jetzt geboren werden, dann bringen wir eine bestimmte Persönlichkeit in diesem Leben hinein. Und natürlich wird diese Persönlichkeit sehr stark geprägt durch die äußerlichen Umstände, weil das innere Ich hat damit nicht wirklich was zu tun. Das lebt allerdings in dieser Persönlichkeit und den Körper, die diese Persönlichkeit sich geformt hat.
Also wir bringen die Ängste schon mit, die meisten?
Nein, das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt.
Okay,
Dann
habe ich falsch verstanden.
Viele Ängste werden verursacht durch das, was wir erleben in diesem Leben. Manche Ängste bringen wir mit aus vergangenem Leben.
Mhm.
Das kommt dann mit dem Charakter mit. Das Charakter ist etwas, was sich formt über verschiedene Leben.
Mhm.
Persönlichkeit ist etwas, was nur besteht in diesem Leben.
Okay. Was heißt für dich zentriert bleiben?
In seinem Herzen sein. Wenn man in seinem Herzen ist, ist man in dem Platz in seinem Körper drin, wo das innere Ich gewählt hat, zu funktionieren. Das innere Ich hat sich ihm das Herzen eigen gemacht als Wohnsitz. Und von da aus fließt es durch den ganzen Körper durch, im günstigsten Fall. Auf alle Fälle ist es in dem Blutgefäßsystem drin.
Okay. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Beschreibung für das innere Ich. Weil ich glaube, das sagt jeder
anders. Das innere Ich ist das Wesen, was durchbestehen bleibt in alle Zeiten. Das innere Ich ist das, was Gott ist. So, wenn ich Gott nehme als Sonne, und die Sonne besteht ja aus unzählig vielen Strahlen, jeder Mensch ist ein Strahl. So jedes Ich ist ein Strahl. Das ist das innere Ich. Natürlich gibt es viele Formen, wie das Ich benutzt wird. Es gibt das große Ich und das kleine Ich. Das sind so Begriffe, die Menschen nehmen. Also dann, wenn sie reden über das große Ich und das kleine Ich, rede ich über das große Ich, das ist das innere Wesen, das ist diese Sonnenstrahl. Das ist dieses Teil, was so direkt Gott ist. Nicht nochmal ein Teilchen, weil es trägt alle Eigenschaften der Göttlichkeit in sich. So, es trägt alles in sich, was jemals war und sein wird. Das ist das innere Ich. Und das hat sich gewählt, in diesem Herz zu sein. Und diese Kraft wirkt auf alle Fälle in das ganze Blutsystem. So ein ganzer Kreislauf.
Und dieses Zentriertsein, also in das innere Ich in meinem Herzen sein, heißt, ich bin verbunden mit diesem Licht,
genau.
Mit dem Göttlichen. Genau.
Aber das tut natürlich, das innere Ich tut das an sich nicht, weil das ist das schon.
Ja, das ist es schon.
Die Persönlichkeit, das Mentale, was denken kann, das muss sich auf das innere Ich konzentrieren.
Okay.
Dann wird das innere Ich durch die Persönlichkeit agieren können. So zentriert sein heißt, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere mentale Aufmerksamkeit auf das innere Ich, auf diese Herzensqualität richten. Mhm. Das ist zentriert sein.
Ist das Teil des Ausbildungsprozesses oder deiner Seminare auch?
Auf alle Fälle. Ja, das ist in all meiner Arbeit ein Hauptthema.
Genau.
Von verschiedenen Seiten, wie wir da hinkommen, verschiedene Formen der Meditation, Übungen, aber immer wieder, um zu dieser Herzensqualität zurückzukommen.
Mhm.
Ja. Und ich sage zurückkommen, weil die meisten Menschen ja von ihrem Herz sich entfernen.
Mhm. Mhm. Diesen Weg des Lichtes, wie komme ich dahin, dass ich das spüre für mich? Wo der Weg des Lichtes
ist. Wenn du aufrecht, wirklich aufrecht, wenn du dir alles anschaust in dir selbst und dann spürst, ich bin immer glücklich, dann gehst du den Weg des Lichtes.
Also sprich, wenn ich auf meinen Körper höre, auf meine Gefühle höre, auf meine Intuition und da immer mit dem im Einklang bin. Also wenn...
Das habe ich nicht gesagt.
Okay, kannst du es
machen? Wenn du all das tust, was du jetzt gerade gesagt hast, und dabei spürst, du bist wirklich, wirklich glücklich, dann gehst du den Weg des Lichtes.
Mhm.
Weil Menschen, es ist ja nicht, dass man keine Fehler mehr machen darf. Mhm. Weil wir sind in einem menschlichen Körper, der ist nicht perfekt. Dann ist es unmöglich, keine Fehler zu machen. Das ist einfach unmöglich.
Mhm.
Weil irgendwann habe ich vielleicht etwas im Hals und dadurch ist der Ton etwas anders und du fühlst dich verletzt und ich habe es gar nicht verletzend gesagt.
Mhm.
Ja? So, das kann immer passieren. Aber wenn ich vollkommen glücklich bin innerlich, dann heißt es, dass ich wirklich ganz tief drinnen weiß, dass ich niemandem wehtue. Dass ich es auch nicht an mich ranlasse, dass jemand mich wehtun kann, sondern dass ich Verständnis aufbringen kann für das, was dieser Mensch tut. Und ich brauche dann auch nicht mehr böse zu sein. Mhm. Dann bin ich immer glücklich.
Mhm. Und ist es auch so, dass wenn es jetzt Sachen noch in meinem Leben gibt, wo ich das noch nicht spüre, die aber schon sehe, dass es immer eine Lösung gibt, das so zu transzendieren oder einen neuen Weg zu finden, auch wenn es ein äußere Umstände sind, dass man in sein Glücklichsein, in sein Wohlfühlen kommt. Es gibt immer einen Weg, immer.
Immer. Es gibt immer einen Weg. Mhm. Ja. Es kann aber sein, dass man nicht bereit ist, den Weg zu gehen.
Weil?
Weil man noch nicht wirklich so tief durchblickt, dass man diesen Schritt geht. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel wissen, dass sie unabhängiger von der Materie sein sollen. Mhm. Und dass sie in diesem wunderschönen großen Haus mit diesem Job, wo sie so viel Geld mit verdienen, raus müsste. Weil es doch viel Stress mit sich bringt und dass sie doch nie wirklich genug Zeit haben, das zu tun, was sie gerne täte.
Ja.
Und sie nehmen diesen Schritt nicht.
Mhm.
Weil sie doch mehr festsitzen an dieses Materielle oder ans Image.
Mhm.
Und dann werden sie nie wirklich dahin kommen. Nie wirklich dieses Glück erfahren. Weil glücklich sein heißt auch ständig ein Risiko nehmen. Zum Glücklichsein braucht man Mut. Zum wirklich Liebe braucht man Mut. Und wirklich Liebe in sich hineinlassen, braucht man Mut.
Ich würde zum Abschluss, kannst du nochmal die wichtigen Punkte sagen, die so wichtig sind, um da in das Potenzial reinzukommen oder eben auch für diese Ausbildung, dass man zentriert ist, dass man in seiner Selbstliebe ist. Gibt es da noch ein paar Punkte?
Die Verantwortung nimmt, dass man wirklich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dass ich verursache mein Leben.
Ja.
Egal was passiert, auch wenn jemand anders mich jetzt erschießt oder über mich hinfährt, ich bin diejenige, die dafür die Verantwortung trägt.
Das ist raus aus Opfer- und Täterrolle.
Genau. Ja. Und dass man in diesem Bewusstsein kommt, dass es geht nicht um das Yin-Yang-Prinzip. Wir kommen, wenn wir ganz bewusst sind und in der Liebe stehen, aus dieses Yin-Yang-Prinzip raus und stehen nur noch im Lichte. Das ist eine Wahl. Weil das Yin-Yang-Prinzip ist nur da, damit wir diese Polen haben, wozwischen wir uns immer wieder entscheiden können. Es macht es einfacher zu entscheiden, weil es ist schwer zu entscheiden, wenn es keine Wahl gibt. Polen sorgen dafür, dass es eine Wahl gibt. Gut und schlecht, schwarz und weiß, kalt und warm. Aber irgendwann müssen wir lernen, dass es darum nicht geht. Dass es im Grunde genommen gar keine Wahl gibt. Es gibt nur den Weg des Lichtes. Das ist doch ein schönes Ende.
Total. Ja. Danke, Ria.
Ganz gerne.